Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und wurde gelb und grün vor Neid. Der Neid. Jeder kennt wohl das Gefühl, neidisch zu sein, vielleicht auch beneidet zu werden. Im Märchen von Schneewittchen heißt es von der bösen Stiefmutter, dass sie gelb und grün vor Neid wurde, weil Schneewittchen noch schöner war als sie selber. Gelb und grün, wie Gift und Galle, fiel mir ein. Und Neid in hoher Dosis, das wirkt auch wie Gift. Es tötet und zerstört Beziehungen. Dabei kann sich Neid ganz unterschiedlich zeigen. Manchmal schon ganz banal beim Futterneid. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn ich im Sommer manchmal so hier durch den Ort gehe und es ist schönes Wetter und dann riecht es so nach Gegrilltem. Und auf einmal, da habe ich Hunger, obwohl ich vorher schon satt war. Aber wenn dieser Geruch in die Nase steigt. Neid geht natürlich auch schon anders. Ich kann neidisch sein auf das Aussehen oder die Figur einer anderen, wie bei Schneewittchen. Oder auf materielle Dinge. Das Haus des Nachbarn oder Kollegen, das Auto, der Kontostand. Oder vielleicht auch auf Begabungen und Fähigkeiten von manchen. Dann beneide ich, dass sie spontan sind oder sportlich. Oder kein Problem damit haben, vor Gruppen zu sprechen. Oder die Fremdsprachenkenntnisse. Oder die Zeit, die sie haben. Oder ihre Gesundheit. Ich will auch etwas haben, was sie haben. Auch das können, was sie können. Und wenn ich das nicht bekommen kann, dann sollen sie es auch nicht mehr haben. Dann missgönne ich es meinem Nächsten. Die Missgunst ist dann noch eine Spur schärfer als der Neid. Das kann sich bis ins Krankhafte steigern. Welche Folgen aus Neid und Missgunst entstehen können, erzählt uns die Bibel schon ganz am Anfang. Die Bibel beginnt mit der Schöpfung. Gott macht den Himmel und die Erde, die Pflanzen und die Tiere, das All und den Menschen. Als sein Ebenbild sind die Menschen gemacht, ganz frei, so wie er. Und alles war sehr gut. Doch schon im dritten Kapitel erfahren wir, wie Zweifel und Neid alles zerstört. Die Schlange sät es den Menschen ins Herz. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Aber nein, ihr werdet nicht sterben, wie Gott euch erzählt hat, sondern sobald ihr von dieser verbotenen Frucht esst, dann gehen euch die Augen auf und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Der Neid. So sein wollen wie Gott, auch alles beherrschen und überblicken. Das reizt sie dazu. Aber was kommt raus? Sie erkennen, dass sie nackt sind, dass sie nichts haben und nichts vorweisen können. Und sie schämen sich. Was für eine Erkenntnis. Neid und Misstrauen haben das Verhältnis zwischen Gott und Menschen kaputt gemacht. Durch des Teufels Neid ist der Tod in die Welt gekommen, heißt es in der Bibel. Das vierte Kapitel im ersten Buch Mose, der heutige Predigttext, der handelt davon, wie der Neid nun auch das Verhältnis zwischen den Menschen zerstört. Ich lese den Predigttext, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn vom Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain: Warum bist du zornig? Und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde vor der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Da sagte der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete: Das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Der Herr entgegnete ihm: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut getränkt hat. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir künftig keinen Ertrag mehr bringen. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Kain erwiderte dem Herrn: Die Strafe ist zu schwer für mich. Du verjagst mich jetzt vom Ackerland und verbannst mich aus deiner Gegenwart. Als heimatloser Flüchtling muss ich von Ort zu Ort ziehen. Jeder, dem ich begegne, kann mich erschlagen. Der Herr antwortete: Das soll nicht geschehen. Wer Kain tötet, an dem soll es siebenfach gerecht werden. Der Herr machte ein Zeichen an Kain. Niemand, der ihm begegnete, durfte ihn töten. Kain zog fort, weg von dem Herrn. Wir beten. Herr, dein Wort ist wahr und es erhält unseren Weg. Darum führe uns durch dein Wort. Amen. Adam und Eva bekommen ihr erstes Kind, einen Sohn. Wie glücklich darüber und stolz darauf sie sind, das wird schon an seinem Namen deutlich: Kain. Darin klingt das Wort erschaffen an. Sie haben mit Hilfe Gottes einen Sohn erschaffen. Der Name ihres zweiten Sohnes ist viel belangloser. Abel bedeutet so etwas wie Windhauch, etwas, das verweht. Kain wird ein Ackermann, ein Bauer, und Abel ein Hirte. Der erste Hirte, der in der Bibel erwähnt ist. Nach einiger Zeit bringen beide Gott ein Opfer dar. Ob sie damit den Kontakt zu ihm herstellen wollen, das wird nicht beschrieben. Kain bringt etwas von dem Ertrag seiner Arbeit, etwas, das er auf dem Feld geerntet hat. Abel bringt die erstgeborenen Tiere seiner Herde als Opfer und das Fett von ihnen als das Wertvollste. Ob vielleicht ihre unterschiedliche Motivation oder ihre innere Haltung der Grund dafür ist, dass Gott das Opfer von Abel gnädig ansieht und das von Kain nicht, und wie sich das äußert, auch das wird im Text nicht erwähnt, darum geht es auch nicht. Es geht um die Reaktion von Kain. Er wollte doch Gott ein Opfer bringen, aber er gewinnt nicht dessen Wohlwollen. Und da wird Kain zornig und wütend. Er blickt finster zu Boden, er verkrümmt sich in sich selbst, seine Sicht engt sich ein. Das nimmt ihn ganz gefangen. Er ist nicht mehr frei. Er kann das auch nicht mehr objektiv bewerten oder die Sicht eines anderen einnehmen. Seine Gedanken kreisen nur noch um seine Wut, immer und immer wieder. Er ist neidisch auf Abel. Warum hat Gott sein Opfer angesehen? Warum nicht sein eigenes? Aber er sucht nicht das Gespräch mit Gott. Er fragt ihn nicht, was er eventuell besser machen kann. Er klagt ihn nicht einmal an oder sagt ihm seine Verletzung. Nein, er verengt seinen Blick und sieht nach unten. Er ist wie gefesselt in sich selbst. In dieser Situation spricht Gott ihn an. Er sieht ja Kain. Er ist ihm auch nicht egal. Gott fragt ihn: Warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Und dann versucht Gott, Kains negative Gedanken zu unterbrechen und zeigt ihm auch einen Ausweg. Ist es nicht so? Wenn du Gutes planst, kannst du frei den Blick erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Gott ist nicht schuld daran, dass Kain neidisch auf Abel wurde. Er ist souverän und gerecht. Ihm sind beide wichtig. Er bietet Kain eine echte Chance zur Umkehr. Aber er lässt ihm auch die Freiheit, sich falsch zu entscheiden. Kain nimmt die Möglichkeit nicht wahr, die Gott ihm zeigt. Er antwortet ihm nicht einmal. Nichts deutet darauf hin, dass er Gott hört oder seinen Ratschlag auch nur in Erwägung zieht. Die Sünde lauert vor der Tür und lockt ihn, und er geht voll drauf rein. Hinterlistig lädt er seinen Bruder ein, mit ihm aufs Feld zu gehen. Dort überwältigt er den ahnungslosen Abel und schlägt ihn tot. Und? Geht es ihm jetzt besser? Spürt er Genugtuung, dass sein Bruder nicht mehr lebt, der scheinbar eine bessere Verbindung zu Gott hatte? Wird sein Opfer in Zukunft nun eher von Gott angesehen, weil der Konkurrent weg ist? Wohl kaum. Ist er jetzt nicht mehr neidisch? Nein, das glaube ich alles nicht. Der Neid ist ein gieriges Tier. Er wird nur größer, je mehr man ihn füttert. Er lässt keine objektiven Sichtweisen zu. Er dreht sich nur um sich selbst. Und auch bei uns ist das so. Auch im Kleinen. Wenn wir mal mit etwas Abstand auf Situationen gucken, wo wir neidisch waren, dann müssen wir vielleicht auch ehrlicherweise zugeben, dass es nicht begründet war oder dass es sich zumindest nicht gelohnt hat. Das ist ja kein schönes Gefühl, neidisch zu sein. Das ist ja nichts, was uns selber gut tut. Der Neid greift den an, auf den wir neidisch sind, aber auch uns selbst, vielleicht das noch mehr. Ein Zitat aus einem Film, den ich sehr mag, der bringt es für mich auf den Punkt. Da heißt es über den Neid: Der Neid ist hässlich und unförmig. Seine bären Hände zeigen, dass er alles zerreißt. Seine Holzfüße, dass er tote Wege geht. Einem Menschen bringt er nur Böses. Die Liebe dagegen ist die große, von Gott geschenkte Kraft. Der Neid ist hässlich und er macht hässlich, selbst bei aller Schönheit. Er zerreißt und zerstört. Er führt ins Leere und dann in den Tod für beide Seiten. Aber es gibt eine Kraft, die stärker ist. Stärker als der Neid und stärker als der Tod. Die Liebe. Die Liebe ist die Befreiung aus dieser Gefangenschaft. Und wie ist sie das? Wenn du jemanden liebst, dann stellt sich ja das Gefühl des Neides gar nicht erst so richtig ein. Aber das Problem ist ja meist auf der anderen Seite. Wenn ich jemandem etwas missgönne oder neide, wenn ich mich selbst als zu kurz gekommen sehe, dann kann ich oft ja nicht gleichzeitig lieben, selbst wenn ich will, nicht. Da bleibt immer so ein bitterer Nachgeschmack. Wie ist es aber, wenn ich mich geliebt weiß? Wenn ich das ganz sicher weiß, dass ich heiß und innig geliebt werde? Und zwar mit meinen Fehlern und Mängeln und trotz meiner schlechten Gedanken und Gefühle und obwohl ich immer wieder versage. Wenn ich weiß, dass ich um meiner selbst willen geliebt bin, dann kann ich auch etwas anderen etwas gönnen. Dann kann ich loslassen, was andere oder die Werbung oder ich mir selbst immer wieder einrede, dass ich noch unbedingt das und das brauche zu meinem Glück oder zu meiner Anerkennung. Und wenn ich das lassen kann, dann werde ich auch gelassen und dankbar. Ich kann nicht gelassen und dankbar sein und gleichzeitig neidisch. Aber wie ist das, wenn ich gerade in so einem negativen Gedankenkreislauf stecke, richtig feststecke, wenn ich gerade wie Kain in negativen Gefühlen so gefangen bin? Dann brauche ich einen, der meinen Kopf hebt, damit ich nach oben schaue, der mich herausholt aus meiner Sicht. Und das geht nur, wenn ich es auch zulasse. Kain hat sich nicht helfen lassen. Er hat nicht gehört auf Gottes Einwand. Und doch hat Gott auch ihn geliebt. Er war ihm wichtig, selbst nach seinem Mord. Er hat ihn geschützt durch ein Zeichen, hat nicht die Todesstrafe über ihn verhängt, wie es gerecht gewesen wäre. Die Todesstrafe hat ein anderer getragen. Einer wie Abel, wie ein verwehender Windhauch, für nichts geachtet. Auch ein Hirte, der gute Hirte. Und auch er wurde aus Neid in die Hände seiner Mörder gegeben. Er ließ es sich gefallen. Er hat sich nicht gewehrt. Er wusste, dass sein Opfer, sein Tod die Erlösung für viele bedeutet. Ein Nachkomme Evas zwar, aber viel später als Kain und Abel. Jesus. Weil das Volk ihn gerne hörte und ihm nachgelaufen ist, haben ihn die Priester aus Neid an die Römer ausgeliefert. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden bekommen können. Frieden in allem Neid. Glauben wir seine große Liebe an uns? Seine Liebe hat ihn das Leben gekostet. Lassen wir uns beschenken mit seiner Liebe? Und lassen wir uns aufrichten und erheben wir unseren Blick auf ihn? Denn wenn wir auf ihn, auf Jesus schauen, nach oben gucken, und nicht mehr immer nur auf den Boden. Und wenn wir ihm unsere neidischen Gefühle und Gedanken, unser zu kurz gekommen, bringen, dann schenkt er Frieden. Und diesen Frieden, den wünsche ich dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.